Zweiter Versuch. Vis-à-vis von mir sitzt Leonie.
Yes.
Geht's dir gut?
Ja, wie man sich bei einem zweiten Versuch so fühlt. Nein, Spass. Ich find's gut, dass wir es ein zweites Mal aufnehmen. Kurze Hintergrundinfo. Wir haben es am Ende schon mal probiert. Wir sind dann nicht so zufrieden mit dem Outcome.
Yes.
Und das war jetzt Version 2, aber wir wissen ja nicht, was am Schluss.
Mal schauen.
Was der am Schluss hören.
Das ist genau so.
Es gibt eine Überraschung.
Sehr gut. Ich bin der Janik und wir begrüßen euch zur zweiten Episode. Und wir machen doch einen kurzen Rückblick, was wir letztes Mal geredet haben. Und zwar haben wir darüber geredet, was eigentlich das Haar in seiner Entwicklung kann verhindern kann. Mhm. Und heute werden wir ein bisschen mehr darauf schauen, wo könnte eigentlich das Haar sich herentwickeln.
Genau, also so ein bisschen erste Lösungsansätze, die die Blockade könnte lösen.
Genau.
Zum Beispiel. Genau. Wir haben uns schnell bedanken für die Feedbacks, die wir bekommen haben.
Yes, genau.
Und was die beinhaltet haben.
Wir haben einerseits mehr, also 3 Feedbacks bekommen. Mega cool.
Danke.
Etwas war, dass wir so ein bisschen Hard Facts ein bisschen besser vorbereitet haben. Beispielsweise, dass wir wissen, wie Personen heissen, die Bücher geschrieben haben. Das nehmen wir uns sehr zu Herzen,
ja,
weil das sind einfache Sachen, wo wir die Qualität steigern können. Das Zweite war, wo wir halt oftmals sehr fest im Thema sind, wäre es hilfreich, wenn wir gegenseitig uns gegenseitig paraphrasieren, also wiederholen,
ja,
zu wiederkäuen. Oder? ich denke, das kommt sicher mit der Übung. Und das Dritte war, und das haben wir natürlich auch gemerkt, nach der ersten Episode, wir haben viel zu viele Themen.
Ja.
Und wir werden sicher so, mal schauen, wie lange unser Projekt geht, aber wir sind gute Dinge. Spass beiseite. Wir werden ziemlich sicher gewisse Themen mal wieder aufgreifen und
ja,
konkret darauf eingehen.
Ja, ich glaube, es ist sehr einfach, schnell mal ein Thema anzuschneiden, wie es irgendwie angrenzt an das, was wir gerade erwähnt, ohne dann darauf einzugehen. Und
ja,
im Endeffekt ist es dann vielleicht gar nicht unbedingt nötig.
Mhm.
Weniger ist mehr.
Genau.
Nicht wahr.
Sehr gut. Wollen wir mal starten? Was ist das heutige Thema eigentlich genau?
Ja, auf dieser Reise nach der Frage, das ist jetzt schlecht formuliert gesehen, auf der Suche nach der Antwort, besser, darauf, was eben, wie es Haar auch noch sein könnte und wie man eben so ein bisschen das Hamsterrad-Problem auch lösen kann oder wie man besser vorausplanen und denken kann, haben wir beide unter anderem ein Buch gelesen, das heisst Agile HR von der Natal Dank und der Rina Hellström. Wir haben es in der ersten Episode schon kurz erwähnt und es ist im November letztes Jahr rausgekommen. Also recht eine frische Sache und es ist, ich glaube, eines der ersten Bücher, das wirklich sich dem Thema so im Detail widmet und wirklich sagt, wie könnte ein agiles HR aussehen. Und sie gehen wirklich recht ins Doing auch rein und versuchen, wirklich ein möglichst konkretes Handbuch zu machen, ohne dass sie sagen, so funktioniert es am Schluss, sondern es ist mehr so, so könnte es funktionieren. Und wir haben das angefangen lesen und wir möchten mehrere Episoden zu diesem Buch machen.
Genau, dann meint auch der Disclaimer, oder?
Genau, anfangen lesen, wir sind noch nicht ganz fertig. Und darum haben wir gedacht, wir machen mal so eine Einstiegsepisode zu diesem Thema, wo es einfach mal so ein bisschen darum geht, zu erklären, was stellen die sich vor unter einem agilen HR und Was unterscheidet es von, ich sage jetzt mal, einem klassischen HR oder einem nicht agilen HR?
Ja.
Was macht es speziell? Genau, und mit dem möchte ich heute einfach mal anfangen, um so den Grundstein zu legen. Mhm. Und wir werden dann in einer weiteren Episode einfach auf gewisse Sachen mehr im Detail eingehen.
Perfekt.
Genau.
Machen werden wir den Vergleich zwischen zwischen traditionellem HR und zwischen vielleicht eben neuem HR oder agilem HR. Wir werden so in 6 Punkte probieren zu machen. Und die haben nicht eins zu eins ein Buch kopiert, aber wir haben unseren Gesamteindruck so nach der ersten paar, paar Kapitel, nicht wahr?
Genau. Ja, und ich würde glaube einfach gerade mal anfangen mit dem, was mir am meisten eingeleuchtet hat bei so diesen Unterschieden. Und zwar ist, glaube ich, für uns immer so ein bisschen die Vorstellung, wenn man etwas Neues entwickelt, sei das jetzt ein Service im HR oder irgendetwas veröffentlichen, dann tut man das im HR, im Team oder mit einem Teil des Teams, tut man das zusammen planen. Und dann überlegt man sich, wie man das dort umsetzen und dann geht es vielleicht irgendwie ein halbes Jahr oder 3-4 Monate und wo man an dem arbeitet und man tut sich immer wieder im Team treffen und schaut, wo steht man und dann tut man wieder weiterarbeiten und irgendwann ist das dann wie zu Ende entwickelt und dann wird das quasi im Unternehmen nicht nur präsentiert, sondern einfach auch vor die Füße gelegt. Es ist dann einfach so, also jetzt irgendwie als Beispiel, ein neues Feedback-System tust du so quasi entwickeln und dann sagst du einfach, das ist jetzt das neue Feedback-System von unserem Unternehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herangehensweise von vielen oder zumindest auch meine sehr lange gesehen. Mhm. Und ich glaube, der Hauptunterschied im agilen HR ist, dass du das nicht mehr so machst, sondern dass du also sogenannte Big Bang Releases, dass du eben so auf ein Touch einfach sagst, das ist jetzt unser neuer Service, tust du eigentlich vermeiden, weil du versuchst vorher so viele kleine Zwischenschritte wie möglich einzubauen. Mhm. Und das Wichtige bei diesem Zwischenschritt ist nicht einfach, dass du dann immer wieder im Team zusammenkommst und dich fragst, wie wir jetzt weitermachen, sondern dass du das, was du bis dahin gemacht hast, auch mit denen anschauen, die es dann nachher brauchen sollen. Also du tust Feedback reinholen, du machst mit auch unfertigen Versionen gehst du auf gewisse Leute zu und fragst sie, was haltet ihr von dem und was braucht ihr noch mehr, was braucht ihr weniger, was braucht ihr anders. Und so kommst du dann nach eben 3-4 Monaten oder einem halben Jahr mit etwas, das zusammen mit diesen Leuten oder auf ihre Bedürfnisse auf jeden Fall abgestimmt ist und nicht einfach etwas, was du für dich selber entwickelt hast. Und ich glaube, das mit diesen kleinen Schritten ist für mich so der erste Aha-Moment gewesen. So, wir müssen einfach aufhören, in so langen Zyklen zu arbeiten. Und weil schlimmstenfalls musst du dann nach so einem langen Zyklus trotzdem wieder alles andere.
Mhm. Ja, genau.
Genau. Und was so ein bisschen die Idee dahinter ist, also ich glaube, das mit dem Planen und dem Machen bleibt eigentlich, aber du tust wie so Checkpunkte einbauen. Und wenn du so einen Checkpunkt gehabt hast, wo du eben schaust, ist das überhaupt richtig, was wir da machen, tust du wiederum reagieren aufgrund des Feedback, das du dann bekommst. Und dann tust du wieder planen und dann machst du wieder und dann kommt wieder ein Checkpunkt.
Yes, voll. Wir haben vorher, als wir es kurz gebrieft haben, haben wir so von Planen geredet und dann machen. Und dann kommt dann ein Big Bang, oder? Und dann bist du erklubst, wenn du nach einem halben Jahr, 3-4 Jahre Bedürfnisse sich geändert haben von deinen Kunden, von deinen Kundinnen, egal wer das ist, in einem HR, Mitarbeiterinnen. Und genau der, die dann in die Iteration reingehen. Und ich finde immer, wenn es dir nicht peinlich ist, das Erste, was du zeigst, dann bist du schon zu weit. Du bist schon zu fest und perfektioniert. Ich finde das eine mega gute Faustregel.
Ja.
Und von jetzt an befolge ich das immer. Wenn ich merke, es ist mir nicht ein bisschen peinlich, dann weiss ich, ich habe schon zu viel Zeit drin.
Und das ist mir wirklich passiert vor 2 Wochen. Ich habe wirklich etwas jemandem geschickt und habe gesagt, es ist mir sehr peinlich, dass ich dir das jetzt verschicke. Ja. Aber wenn ich es jetzt mache, kann ich so daran weiterarbeiten, dass es am Schluss dem entspricht, was du möchtest.
Mhm. Voll. Sehr cool. Wenn wir zum nächsten Punkt.
Ja, ich würde sagen. Also ich cool. glaube, am Schluss wird es sich eh ein bisschen vermischen, wir werden auch auf den ersten Punkt wieder zurückkommen.
Ja. Es hängt alles ein bisschen zusammen. Aber ja, so, jetzt muss es probieren zu sehen. Der zweite Punkt, der uns wichtig war, für, wo man so, ich den Unterschied aufzeigen zwischen dem traditionellen Haar und dem agilen Haar, ist das Stichwort Transparenz. Und zwar sind wir halt traditionell, auch wenn wir halt mit Daten, Personendaten zu tun haben, haben wir das Gefühl, wir müssen es mega abschotten, müssen wie eine Membran kreieren, damit es ja nichts an die Daten herkommt. Und das soll so bleiben bezüglich Personendaten. Und aber der grosse Unterschied ist, unser Value, den wir kreieren, das ist mega schwierig greifbar zu machen. Oder? Also du kannst nicht sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hölle coole Ausbildungsangebote anbiete, die mega niederschwellig zugänglich sind, kann ich ja nicht sagen, schau, das ist der Value, den ich in den Kopf kreiert habe. Und dort ist mir auch gestern wieder ein Fifi runter, wo ich, by the way, Shoutout an Rudi Gysi und Franziska von Organic Change, wo sie über Wissensarbeit geredet haben. Und dort Wissensarbeit, bis wo BPH ist, wenn du willst, du musst den Value visualisieren, also du musst irgendwie sichtbar machen, was du gerade heute am Machen bist. Sei es eben ein neues Ausbildungssystem zu machen, sei es eben Rekrutierungsprozesse neu entwickeln oder Leute überhaupt anstellen. Oder? Das sind auch so Werte, die dann eigentlich nicht. Klar, wenn die Person in diesem Team mega performant ist, kannst du sagen, aber im Endeffekt oder hast du mega viel dazu beigetragen, als Recruiter zum Beispiel, dass die Person überhaupt kommt. Oder? Mhm. Und leider du es visualisiert und sehen auch Leute von außen überhaupt in das ominöse Haar, ich, oder?
In Elfenbein.
Genau, also das, wie gesagt, oder? Es geht nicht darum, um Personendaten auszugeben. Also das kann man sich überlegen, hey, wie können wir das kodieren zum Beispiel, oder? Ich meine, dass man jemanden rekrutiert, ist wie auf der Hand, man muss vielleicht nicht den Namen sagen, oder? Also, und ich glaube, das Bestechende ist, wenn man anfängt, transparenter zu werden, ist, es wird auch augenfälliger, wenn man nicht auf eine Mission oder Vision einzahlt. Und das wäre für mich auch der weitere der Punkt, also das ist ein Unterpunkt von Transparenz, oder? Wo aber Agilität wie einfordert, man eliminiert Abfall. Oder? Also alles, was nicht irgendwie im Mehrwert erzeugt, wo man nicht das Gefühl hat, hey, ich will das auf ein Zettel schreiben oder was auch immer, vielleicht lieber lassen, weil das tut es auch nicht in die Mission nicht zahlen. Und das, darum denke ich, wie die Abkehr von nicht transparenten Systemen hin zu transparentes System ist ein riesen Change, da braucht es ein bisschen Zeit und Übung, sich daran zu gewöhnen, dass plötzlich das ganze Unternehmen kann schauen, was macht denn das Haar.
Und ich glaube, gerade das mit diesen kürzeren Arbeitsschritten, das tut ja zur Transparenz auch beitragen, weil du tust ja immer wieder den Leuten zeigen, hey, schau, das haben wir gemacht und können uns Feedback dazu geben, anstatt dass du eben quasi hinter verschlossenen Türen etwas machst und alle fragen sich, wieso ist das HR-Team so gross, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag, oder?
Ja, voll. Also hey, by the way, Anekdote, oder? Ich habe jetzt mit recht vielen Leuten geredet, so, oder? Und das ist schon ab und zu wie früher gekommen, hey, im Fall, ich weiß gar nicht so genau, was ich von dir bekommen sollte oder was dir mir bieten
könnte.
Und das ist wie okay als Aussage, aber sollte uns als HR-SpezialistInnen wie sicher um zu denken geht.
Auf jeden Fall. Und es hat eben in dem Sinne mindestens zweifachen Benefit. Weil eben einerseits das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, und andererseits das, was du vorher gesagt hast, dass man dann eben wirklich sieht, wo fließt unsere Zeit an. Und entsprechend auch schauen, wo fließt zu viel Zeit an. Und was können wir dort quasi dagegen unternehmen, damit wir die Energie dann auch in andere Sachen kann reinstecken. Genau.
Perfekt.
Jo. Ich würde zum nächsten Punkt kommen. Ist gut.
Voll.
Der nächste Punkt, da geht es so ein bisschen um das Thema Best Practice, beziehungsweise so ein bisschen wegkommen von dem, oder? Also ich glaube, gerade im HR gibt es viel, man kann sehr viele Bücher lesen, die einem dann sagen, ein gutes HR macht das. Und wenn du dann das eins zu eins so aufnimmst und bei dir umsetzt, dann bist du eigentlich wieder bei dem Problem, das wir Punkt 1 angesprochen haben, mega schnell. Nämlich, du gehst zwischendrin eigentlich nicht fragen, ob das überhaupt das ist, was deine Organisation braucht. Und der springende Punkt ist, wie, je nachdem, in welchem Umfeld du arbeitest, also in was für einer Organisation, können die Best Practices zwar schon eine Lösung sein, aber manchmal passen sie überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Organisation. Mhm. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du in einer Organisation bist, wo, ich sage es mal, eher klassisch aufgestellt ist, aber zum Beispiel eine IT-Abteilung hat, wo agil schafft, und dann haben die schon ganz andere Bedürfnisse, wenn es zum Beispiel um Feedback geht. Mhm. Oder um so Bewertungssysteme, die dann am Schluss auch lohnrelevant sind, oder? Weil die haben ganz eine andere Art zusammen zu arbeiten. Und in dem Sinn muss Best Practice eben nicht unbedingt best sein, sondern das, was halt am Schluss best ist, ist das, wo dem Bedürfnis von deinem Arbeitsumfeld entspricht. Mhm. Und vielleicht deckt sich das dann mit Best Practice und vielleicht überhaupt nicht. Also ich glaube, der Ausgangspunkt ist einfach, sollte einfach ganz ein anderer sein, und ist ein anderer in einem agilen HR. Du schaust aus einer anderen Perspektive darauf, was du eigentlich sollst machen und wie du es machen sollst. Mhm. Und ich finde, dass im Buch, ich glaube, es ist Natal Dank, wo ein mehr gutes Beispiel bringt, nämlich, dass sie wie sagt, sie ist wie verantwortlich gewesen für einen Prozess, wo ein HR einfach klassischerweise macht, wo sie dann aber irgendwann gemerkt hat, dass der dort, wo er dann eigentlich einen Mehrwert haben oder gebraucht werden, wird er gar nicht gebraucht. Und dann ist es wie so, ja gut, sie hat wie, man hat den Prozess eingeführt, wie man das einfach macht, aber das Bedürfnis ist nicht vorhanden gewesen in der Organisation oder ist einfach ein anderes gewesen. Und ich glaube, wir müssen die Perspektive einfach Perspektive wechseln.
Oder man hätte es gar nicht nutzen können, also nur so ergänzend zu deinem letzten Satz. Oder? Wenn man so eine Best Practice nimmt, aber man weiß gar nicht wieso, dann kann man sie gar nicht wirklich nutzen.
Genau.
Best angenommen, sie hat effektiv Value in sich. Oder?
Ja. Und es kann aber auch sein, dass eben gerade so ein Prozess aus deiner Sicht schon einen Wert hat. Aber wenn er dann für die Organisation keinen Wert hat, musst du dich fragen, wieso. Und dann kommt für mich mega schnell der Punkt, wo du vielleicht musst sagen, okay, vielleicht habe ich ein Bedürfnis, das ich theoretisch habe, über jemand anderes quasi wieder drüber gestellt und gesagt, das ist jetzt auch dein Bedürfnis.
Ja, voll.
Ohne halt zu fragen. Und manchmal muss man dann einfach sich auch eingestehen, dass das nicht das Bedürfnis ist von der anderen Person oder von der Führungsetage oder wer auch immer das dann wie ist. Und das ist ja dann nicht etwas wie persönlich, sondern es ist einfach ein Stück weit auch die Faktenlage dann, oder? Dass die halt etwas anderes brauchen.
Ja, voll, genau. Wir gehen auch gerade durch den Kopf, auch ein bisschen zum Wiederkommen, nicht wahr? Ich glaube, dass die Best Practice haben mega lange schon auch wie Legitimation gehabt, oder?
Absolut,
aber dann war man in einem eher statischen Umfeld, gewesen, oder? Also die Marktdisruption, das ist das Wort, oder? Disruption.
Yeah.
ist dann viel weniger schnell gewesen, oder? Also ich meine, heutzutage kann sich von heutzutage, von einem Tag auf den anderen, etwas komplett ändern. Und weil wir in einem dynamischen Umfeld sind, kann man sicher sagen, okay, wir nehmen vielleicht Best Practice, aber wir müssen nicht blind implementieren. Wir nehmen das, was passt auf unser System an, und dann gehen wir von dort aus weiter. Oder?
Du musst immer die Flexibilität auch haben, würde ich sagen, gut, es wird klassischerweise wird etwas so und so beschrieben, aber wenn man jetzt nur zwei Elemente anders macht, dann ist das schon so viel besser für unsere Organisation. Und ich glaube, diese Starrheit muss man auch, auf die muss man auch ein bisschen wegkommen. Wie manchmal kannst du wirklich etwas nehmen, ein Produkt, das es schon gibt, und wirklich auf das zugreifen und musst einfach nur an zwei Schrauben drehen. Diesen Mut muss man dann einfach haben, weil viele dann wie sagen, okay, du musst es entweder genau so machen, wie das Produkt quasi designt ist, oder gar nicht. Aber eben, das heisst nicht, dass Best Practice unbedingt unbrauchbar ist.
Nein, voll, ja. Aber gleich wie, es ist, man muss es dynamisch anschauen.
Genau.
So ein bisschen wie auf den Punkt bringen. Genau.
Jo, gehen wir zum nächsten Punkt.
Hat es gesagt?
Bis anzufügen.
Nein, finde ich gut.
Der nächste Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen Schlussfolgerung aus dem ersten und dritten. Also wir haben, wie gesagt, im ersten Punkt, du machst kleinere Schritte und fragst dann immer wieder zwischendrin die, wo das, was du entwickelst, dann auch sollen brauchen, ob das überhaupt ihrem Wunsch oder ihrer Vorstellung entspricht. Wir haben es jetzt gerade davon gehabt, dass das, was du machst, auch den Bedürfnissen von einer Organisation muss entsprechen. Und was sie halt im Buch ganz fest betonen, ist, dass ein agiles HR setzt den Fokus auf Co-Creation. Also sie kreieren zusammen mit ihren Kunden, also den Mitarbeitenden, kreieren sie neue Services oder neue Produkte oder tun ein Projekt ja, zu Boden bringen. Mhm. Und ich habe gerade etwas ganz Wichtiges sagen, sonst habe ich es wieder vergessen.
Vielleicht, was macht das traditionelle HR im Gegensatz zu dem, zu der Faden aufzunehmen?
Ich glaube, so enge Zusammenarbeit findet grundsätzlich nicht unbedingt statt in einem traditionellen HR. Also du gehst nicht unbedingt in die Organisation und sagst, hey, look, ich mache gerade das und das Projekt und entwickle gerade das. Und ich brauche dich und dich und dich und ich möchte, dass dir wirklich mitschaffen, aktiv. Mhm. Also, das ist ja wirklich der Punkt. Und was ich vorher sagen ist eben dann, genau, du tust das durch deinen Kunden mit einbeziehen und das kann aber sein, wenn du etwas für Führungskräfte entwickelst, dann sind es Führungskräfte. Wenn du etwas für die ganze Organisation entwickelst, versuchst du irgendwie so einen Querschnitt zu haben von mehreren Leuten, oder? Und ich finde das so einen spannenden Aspekt, weil du so automatisch ganz, also wirklich Strukturen aufbrichst und eben aus dem Elfenbeinturm, wo wir es vorher kurz davon gehabt haben, wirklich rauskommst und auch mit Leuten zusammenarbeitest, wo du sonst nicht mit ihnen zusammenarbeitest und die können einen wahnsinnigen Mehrwert bringen, indem du quasi dein Fachwissen zusammen mit ihren Bedürfnissen wie so ein bisschen
zusammenbringen.
Und was sie im Buch einfach betonen, ist, dass einerseits so deine Arbeit im HR automatisch mehr menschenzentriert ist, weil du tust Produkte entwickeln, die dann für, mit diesen Menschen zusammen, die sie dann am Schluss brauchen. Und du tust automatisch mehr Wert schöpfen, weil die wissen ja, was sie brauchen. Und sie wissen, wie du das Produkt machen musst, damit es am Schluss für sie einen Wert hat. Und genau, das ist so der Co-Creation-Aspekt, der sehr viel stärker ist in einem agilen HR als in einem klassischen.
Ja, voll. Halt wirklich von diesem stillen Kämmerli und dann, aber es ist eine Mischung natürlich von das Bandbuch, das wir schon erwähnt haben, von dem stillen Kämmerli wegkommen und wirklich rausgehen. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen peinlich, aber ich muss jetzt schon mit euch zusammen arbeiten. Ich will mit euch zusammen arbeiten, weil ich will wissen, was ihr heute für ein Bedürfnis habt und morgen. Und ich weiß, das ändert sich. Oder? Und ich glaube auch, der Anspruch, den ja viele HR haben, weißt du, so wie der Mensch ist unser, nicht Produkt, aber das ist, wie, das ist unser Fokus, wird durch das einfach auch wirklich lebendig. Und vorher ist es einfach, aber da sind wir wieder beim Planen und so wird es wirklich lebendig. Oder? Man merkt wirklich, man geht in einen Diskurs sicher, man lernt durch ein bisschen Atom und man lernt die Leute kennen. Es hat so viele schöne Side-Effects, also das ist mega cool. Ja. Und ja, also go for it, oder? Human-centric Design, das ist Stichwort sicher in dem Moment.
Also ich glaube eben einerseits, was du gesagt hast, mit vielen HR sagen, der Mensch ist im Fokus. Ich glaube, das ist der Anspruch von vielen HR-Teams, aber ich finde es manchmal mega schwierig, das so umzusetzen. Weil du hörst oft HR-Teams, die sagen, wir möchten den Menschen in den Fokus nehmen. Und dann, wenn du die Organisation fragst, sagen sie, ja, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass bei unserem HR der Mensch im Fokus ist. So ein bisschen so, oder?
Ja, ja.
Und darum tut das wie ein bisschen automatisch dem entgegenwirken. Und das Zweite, was ich noch finde, wo ich einfach so aus eigener Erfahrung wie möchte anbringen, es ist auch, es macht auch ein bisschen Angst, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, tut mit uns etwas entwickeln.
Hey, ich bin voll, so froh, sagst du das im Fall, weil ich finde das so etwas, also Angst, vielleicht eher Sorge, weißt du, so ein bisschen Hemmungen, oder? Und das ist so unnatürlich eigentlich im Sinne, wo wir ja davon ausgehen, wir sind ein soziales Wesen und alle wollen wie mit kreieren, oder? Also das sind wir beim Thema Menschenbild. Ich finde es so wichtig, dass, also tun wir das ein bisschen auch verbaren, das ist nicht einfach, wenn du das Gefühl, gerade wenn du in einem Team bist, wo das wie nicht gelebt wird.
Und es ist dann auch so, also es ist ja dann automatisch so, dass die Leute dann deine Fachkompetenz natürlich challengen, oder? Indem sie dir sagen, vielleicht hast du das Gefühl, das ist richtig, aber ich brauche eigentlich das. Und das ist das, also es sind zum Teil einfach Leute, die wahnsinnig auch gut sind in dem, was sie machen. Und du musst dich wirklich voll auf darauf einlassen, auf die sachliche Diskussion in dem Moment um das Produkt. Und nicht Angst haben davor, dass vielleicht jemand einen Vorschlag hat, der halt nicht im HR arbeitet, der dich als HR irgendwie weiterbringt oder dir in dem Moment weiterhilft und der Lösungsvorschlag ist.
Ja, voll cool.
Also das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung auch gesehen und ich finde es immer scary. Also erstens das, was du vorher gesagt hast, mit, wenn es einem nicht ein bisschen peinlich ist, oder, das macht natürlich einerseits ein bisschen Angst und eben zweitens so ein bisschen, dass auch dann wie jemand anders deine Arbeit eigentlich macht, ganz blöd gesagt. Oder?
Ja, voll. Und dort, also wirklich einfach voll reichen lernen und sagen, hey, geil, wir sind im Co-Kreieren und nicht das Gefühl haben, ich muss da jetzt irgendwie, ja.
Ja.
Cool.
Genau, ich würde sagen, nächster Punkt.
Yes, der nächste Punkt ist, ich probiere es doch mal so zu definieren, ist eigentlich das traditionelle HR, das in HR-Silos denkt und das agile HR, das in T-shaped Teams oder auch T-shaped People, also Menschen, am Denken ist. Ich probiere das ganz kurz schnell ein bisschen aufzukranzeln, ohne dass wir gut wieder neue Episode machen, aber das ist definitiv so das Thema. Viele klassische HR, so wie wir es ein bisschen erlebt haben, kommen von einem Modell aus den 90er Jahren. Und das ist eigentlich aufgebaut mit Business-Partner, die sind Business zugewandt, mit HR-Spezialisten, die sind für gewisse Themengebiete sehr spezialisiert. Also dort ist eben das Silo drin, also typischerweise Rekrutierung, Personalentwicklung.
Genau.
Und dann kommt noch Administration, oder? Wo eigentlich bewerkstelligt, dass überhaupt der ganze Karren kann laufen, weil ohne die das sind wir einfach halt ja,
komplett aufgeschmissen.
Also dort auch herzliches Dank an all die, immer, die so krasse Arbeit leisten. Genau, und das Modell hat sich in den 90er etabliert und ist seit heute eigentlich wie auch mega zentral in vielen klassischen traditionellen HR. Und es ist jetzt eigentlich genau, was ist der Unterschied zum agilen HR? Und dort sind wir eben nachher, man ist nicht mehr für nur ein Themengebiet zuständig, sondern vielleicht für zwei, drei. Man tut sich automatisch einfach mit anderen Gebieten auseinandersetzen und kreiert eigentlich dadurch ein Bewusstsein für das, wir sind als HR für die ganze Erfahrung, die ein Mitarbeiter in von Anfang bis Schluss bei uns erlebt, zuständig. Oder? Du kannst Mitarbeiterin-Reise nennen oder Employee Experience, whatsoever. Und das finde ich einen mega schönen Gedanken, wenn man plötzlich eine Sensibilität aufentwickelt für die Themen der anderen, wo vielfach, also das ist auch ein bisschen Beobachtung, die wir zum Teil auch gemacht oder wir auch gemacht haben, aber vielfach hat man so vom alten Modell hat er das Gefühl, hey, mein Thema ist jetzt das Wichtigste. Und das muss jetzt unbedingt mit allen Alarmglocken, die man zum Gefühl stellt, weißt du, wie früher bringen, oder? Und in einem agilen Ansatz ist, halt wirklich auch ein bisschen mehr, ist man mehr in einer holistischen Sicht, also ganzheitlichen Betrachtung, wo man auch sagt, hey, look, es gibt gewisse Sachen, die man priorisieren muss. Und wir machen das alle zusammen. Und alle zusammen, oder zumindest auch in gewissen Konstellationen, probieren wir, einander weiterzubringen. Und ja, voll. Also der Zungenliegend ist natürlich auch ein bisschen das Menschenbild. Dass wir wollen, wie co-kreieren. Dass wir eigentlich grundsätzlich immer Ideen haben, die wertvoll sind, auch für andere. Und die können zum nichts aufpoppen. Und es ist umso cooler, wenn man wie weiss, wenn man versteht, wie funktioniert denn genau Employer Branding zum Beispiel, wie funktioniert denn genau der Recruiting-Prozess im Detail. Oder aber auch vielleicht mal sich mit Administration auseinandersetzt. Oder?
Ja, ich glaube, es hat aus meiner Sicht wirklich sehr viele Vorteile. Es geht überhaupt nicht darum, wie zu sagen, dass dann die Grundstruktur nicht mehr existiert. Aber es hat für mich so viele Vorteile, weil du auch, ich glaube, einfach schon nur für den Team-Spirit und Zusammenarbeit, wenn du ein bisschen besser verstehst, was die links und rechts von dir machen, dann kannst du so viel mehr, so viel besser aufeinander eingehen irgendwie und einfach auch Verständnis aufbringen für ihre Pains zum Beispiel. Das finde ich auch so einen Punkt. Wenn du ein Verständnis hast von einem Thema, kannst du vielleicht der Person dann auch irgendwie helfen und nicht im Sinne von übernehmen, weißt du, so, das ist jetzt mein Thema, sondern so die Perspektive reinbringen und einfach Verständnis aufbringen. Und das andere ist dann wirklich, wenn dann eben so die Leute aus diesen einzelnen Bereichen zusammenkommen, zum Beispiel etwas weiterentwickeln im HR, dann hast du natürlich, wenn du gegenseitig noch Verständnis hast für das Thema vom anderen, hast du wie noch viel mehr Power, habe ich irgendwie das Gefühl. Also es ist ein bisschen, man kann es glaube ich nicht wirklich greifbar machen, aber es ist so ein bisschen, was ist das mit Dingen, das Ganze ist mehr als die Summe sein oder teilen.
Ja,
oder
das irgendwie so. Plus 1 plus 1 ist 3. 1
plus 1 ist 3, ja genau.
So ein bisschen die Thematik, ja. Oder? Ja, voll. Dort spielt halt dann auch das Stichwort, ist echt nochmal zum Bogen zu spannen oder zur Transparenz, oder? Sobald wir anfangen, auch transparenter zu sein und wirklich zu sagen, hey, zum Beispiel in einem Daily, also wenn man morgen zusammenkommt, wirklich so banal wie es ist, aber echt zu sagen, was man heute macht, oder? Kann einfach mega helfen, Sensibilität zu kreieren für, hey, wie sieht euch der Lebensalltag aus? Und ich meine, im Endeffekt ist das ist dann, wo man sich fragt, was macht eigentlich meine Kollegin nebendran, weiss man, wir müssen auch wieder mehr zusammenreden und mehr zusammen co-kreieren.
Absolut.
Genau. Wenn wir noch zum letzten Punkt, zum sechsten. Sehr gut. Der letzte Unterschied, den wir wie sehr, also das ist sicher nicht eine abschließende Liste, aber wir haben sicher so sechs prägnante Punkte. Und der letzte Punkt ist im traditionellen wie wir es auf jeden Fall wahrnehmen und wie es auch im Buch beschrieben wird, ist, man tut sich vor allem auf das Business as usual, also auch Daily Business oder halt echt das, was halt durch den Tag kommt, fokussieren. Und man hat dann kaum eigentlich Zeit, das Projekt oder eben langfristige Investment zu priorisieren. Und in einem agilen Haar tut man eigentlich anerkennen, dass wir das Business as usual haben. Probiere aber herauszufinden, wie fest können wir das eindämmen, im Sinne von wie fest können wir das auch kontrollierbar machen und wie fest können wir uns auch fokussieren auf das Projekt.
Yeah.
Also ganz konkret könnte man vielleicht mal zum Schluss kommen, ich arbeite zum Beispiel 80%, ich habe 4 Tage pro Woche zur Verfügung. Wenn ich es schon mal schaffe, mir einen Tag rauszunehmen pro Woche, wo ich mal für strategische Themen langfristige Projekte rausnehme, dann tust du eigentlich genau, was man anfängt, hier arbeiten. Oder wo man sagt, okay, Daily Business ist wichtig, weil wenn es jemandem schlecht geht, beispielsweise, oder, das kannst du nicht auf das macht er keine, das kannst du nicht auf die Seite schieben.
Genau, das kannst du nicht in den Backlog tun.
Nein, das kannst du nicht in den Backlog tun. Oder? Aber was du kannst machen, oder, ist, wie das, wenn du es bewusst Raum einplanen und dann halt auch bewusst Raum einplanen für langfristige Projekte. Wo, wenn man das nicht macht, was passiert, man kommt halt irgendwann ist man näher an einem Punkt und merkt, Mist, bei uns laufen die Fäden nicht mehr zusammen, wie man sollte. Oder? Viele Themen werden einfach näher, wie sagt man dem, übernommen. Ja, übernommen wäre auch zu lieben, das nette Wort, nicht so, wenn man nicht so Piraten-Terms weht. Wo dann vielleicht gar, die Leute haben sicher auch Fähigkeiten, das wollte ich mit dem nicht sagen, aber viel mehr, ja, hey, was ist denn eigentlich noch unser Business?
Ja.
Und das Bewusste, sich Zeit nehmen und priorisieren oder eben auch mal depriorisieren und sagen, hey, ist es wirklich so wichtig, ob jetzt das Business as usual Thema heute gemacht wird, längt es vielleicht auch morgen oder übermorgen.
Ja.
Ein bisschen Mut und das finde ich etwas mega Wichtiges zu anerkennen, dass das halt wie ein agiler Herr, wo man für beides Raum schaffen und beides so angehen, wie es angebracht ist. Also konkret komplexe Themen soll man agil angehen und Prozesse, was zum Beispiel auch um Datenschutz geht, und so, die müssen auch so schlank wie möglich sein. Also das Stichwort Lean, ohne zu müssen auf die, ich weiß auch wieder eine Podcast-Episode.
17,
genau. Aber halt auch bei Prozessen, wie gesagt, hey, was können wir verbessern und so weiter, ohne dass dann jemand zu Schaden kommt. Oder? Wie können wir das Formular verbessern, was auch immer.
Ich glaube, im Endeffekt ist es einer der allerwesentlichsten Punkte, auch zum bisschen nochmal die Verbindung schaffen zur letzten Episode, wo einfach auch der schwierigste ist.
Ja.
Wie kommst du so ein bisschen aus dem Schlamassel, blöd gesagt, dann wieder raus? Ja. Weil die Idee ist nicht, wenn du dann zum Beispiel agil vorschaffst, von Sachen entwickeln in einem HR-Team, die Idee ist nicht, dass du das dann on top of everything else machst. Weil das ist logisch, dass es nicht funktioniert, weil du dann irgendwann einfach nur Überstunden machst, oder? Das kann ja nicht funktionieren. Und dann ist so ein bisschen die Frage, so, ja, was funktioniert denn? Und es ist klar, dass wir beides existiert in einem agilen HR. Du kannst Daily Business nicht einfach unter den Teppich wischen und sagen, okay, ciao.
Nein.
Du kannst ja nicht alles durch Roboter ersetzen.
Das ist auch nicht möglich.
Das will man ja auch nicht. Und genau, es wird beides weiter existieren und das Wichtigste ist, dass du dir am Anfang einfach mal überlegst, was nimmt wie viel Raum ein, wo wir wieder bei der Transparenz sind und beim Sichtbarmachen von deiner Arbeit. Mhm. Und dann überlegen, was ich vorher schon gesagt habe, was nimmt viel Raum ein, was kann man schlanker gestalten, damit man dann eben die Zeit kann investieren kann, drin mit mega vielen tollen anderen Leuten, die ganz viel tolles anderes Wissen haben, Sachen weiterzuentwickeln und die Organisation weiterzubringen. So. Aber das ist, glaube ich, so schwer.
Ja, also da können wir sicher auch aus eigener Erfahrung sprechen. Oder? Es braucht Übung, es braucht Energie und es braucht eben auch wie die richtigen Methoden, also zu wissen, so, welche Methoden kann ich einsetzen, für das ich erreichen kann. Und es braucht natürlich auch wieder Zeit, das zu erlernen und so weiter.
Und es braucht Mut.
Ja. Voll. Ja. Und ja, voll. Also das ist wirklich ein Experimentieren. Und also ich meine, immer überlegen, was könnte im Worst Case überhaupt passieren, wenn ich am Experimentieren bin. Oder angenommen, der hat Haar im Wunderland Episode 2 gelassen und dann denkt er, hey, morgen gebe ich Vollgas, morgen mache ich das. Ziemlich sicher wird es schief gehen, aber das ist mega okay, weil das ist genau der Prozess, den ich eigentlich haben will. Man will herausfinden, wie kann ich es ein bisschen in eine Idealwelt annähern. Oder?
Ja.
Das macht man nicht in grossen Gümpfen, da sind wir wieder beim Big Bang, sondern in kleinen Schritten. Ja. Ein bisschen anfangen, mal vielleicht anfangen aufzuschreiben, was man am Machen ist. Mhm. Und dann von dort weitergehen.
Genau.
Im Optimalfall machen das ein ganzes Team. Und nicht nur, aber das ist dann auch wieder ein ganz neues Thema.
Genau.
Wenn wir so ein bisschen abrunden?
Ja. Ich habe vorher noch etwas aufgeschrieben gehabt. Zum Mindset.
Ja, voll. Vielleicht, ja, das ist eigentlich die Konklusion daraus. Oder? Also, zu all diesen, bei all diesen 6 Punkten kommst du auch früher oder später auf das Thema Mindset, wo wie die Frage ist. Und dort würde ich persönlich auch recht gerne nochmal das probieren, ein bisschen abzurunden. Was ist eigentlich überhaupt Agilität? Agilität ist ein sehr festes Mindset. Mhm. Und wenn man sich nicht mit dem auseinandersetzt und so weiter, dann hat man sicher schon ein paar Hindernisse. Man hat eh schon Hindernisse, überhaupt agiler zu werden, aber dann hat man sicher noch ein grösseres. Weil beispielsweise, wenn man Agilität reduziert auf Methoden, sei es Kanban, sei es Scrum, dann ignoriert man den Fakt, dass das Methoden sind, die helfen, das Mindset in die Realität umzusetzen.
Genau.
Und darum, ja, eben, wenn man die einzelnen Punkte, wo wir jetzt da, die 6 Punkte, die wir haben, sind durchgegangen, schlussendlich all comes down to Mindset, oder? Wie sagen wir das auf Deutsch? Irgendwie alles ist...
Am Schluss Sturz und Fall mit dem Mindset.
Ja, genau.
Ja.
Und vielleicht können wir dort doch eine Überleitung machen, was vielleicht eines von den künftigen Themen sein wird, sicher auch, wie kann man das Mindset angehen. Und dort habe ich jetzt schon einen kleinen Hint, oder? Es fängt halt einfach an beim Wissen über Tools, über Möglichkeiten, wie wir das konkret erlebbar machen können. Man muss wie erleben, wie wir Prototypen jetzt kreieren in kleinen Iterationen, für das man vielleicht mal anfängt zu sagen, hey, das ist ja noch cool, oder? Und das muss man erlebbar machen und dann würde ich anfangen. Also nicht probieren, von heute auf morgen mit der Brechstange kommen und so, du musst jetzt ein neues Mindset haben. Das funktioniert nicht. Man muss Erlebnisse kreieren, wo coole Erfahrungen schaffen und das soll dann Bock auf mehr geben.
Genau. Ich glaube, was es recht gut tut, oder für mich recht gut greifbar machen, ist eben, dass Agilität mehr ist als einfach die Methode, die du nutzt. Ist zum Beispiel der erste Punkt, den wir besprochen haben, mit diesen kleineren Arbeitsschritten. Oder? Das bringt dir nur etwas, wenn du zwischendrin das Zeug challengen mit Leuten. Und das heisst auch, dass du dich aussetzen, dich durch Feedback aussetzen, wo vielleicht dann auch ein bisschen harsch ist. Und genau dort ist der Punkt, oder? Wenn du nicht kannst, also wenn du nicht bereit bist, das Feedback anzunehmen oder wenn du nicht weißt, wie man mit dem umgeht, wenn du nicht das Mindset hast, wo zum Beispiel wie sagt, hey, das, was die Person sagt, bezieht sich auf mein Produkt und nicht auf mich als Person. Mhm. All diese Punkte, das sind alles Mindset-Fragen. Mhm. Und das hat, also die Methode an sich wird das Problem noch nicht lösen. Sowieso.
Mhm. Ja, genau. Das ist halt mein erster Schritt. Oder? Und das ist ja okay. Und da muss man auch Geduld haben. Mhm. Ich glaube, das ist glaube, ein guter Punkt, so, für das zusammenzufassen. Mhm. Sehr yes. Gut. Das wäre so ein bisschen das Setting, das Scene zum Buch Agile HR. Mhm. Und eben ja, ein Thema, das wir sicher aufgreifen werden, ist Mindset. Ja. Das bei uns ja recht stark behandeln.
Ja.
Aber eins nach dem anderen.
Genau. Und so ein bisschen der Unterschied Agile for HR und HR for Agile. Mhm. So als kleiner Teaser.
Yes, genau. Dieses Thema werden wir sicher jetzt recht grob, weil wir recht viel absuchen und die haben so viel Inhalt.
Ja.
Dann machen wir jetzt eben nicht den Fehler, dass wir eine riesige Episode machen. Genau.
Ja.
Cool. Feedback noch? Oder?
Genau, ich kann mir sagen, Feedback sehr gerne wie immer per E-Mail an hrimwunderland@protonmail.ch.
Ch,
danke. was wir auch noch machen wollen, ist, also uns ist wie bewusst, dass wir sehr viel Wissen zum Beispiel zum Thema Agilität auch ein bisschen voraussetzen. Und wir werden die ein oder anderen Podcasts, die wir zu diesem Thema cool finden, verlinken. Mhm. Falls ihr findet, boah, das finde ich mega spannend, ich möchte mich dort mehr reinfuchsen. Mhm. Oder ein bisschen mehr dazu erfahren. Und genau. Und dann hören wir uns hoffentlich in drei Wochen wieder.
Ja, voll. Wir sind
schon ab. Dass wir daran halten.
Ja, hey, das ist Agilität, oder?
Ich weiss nicht, ob das Agilität ist.
Oh,
nein. Ja.
Hey, es war cool.
Yes.
Und bis zum nächsten Mal.
Yes.